Liebe Gemeinde, ich möchte heute eine Predigt halten zum Gazakrieg. Es scheint mir wichtig, dass dieser Krieg endlich nach 4 Monaten auch bei uns auf irgendeine Art und Weise thematisiert wird. Gleich zu Beginn möchte ich etwas klarstellen. Meine Frau und ich, wir stehen zu Israel. Wir lieben Israel. Wir beten für Israel. Wir beten für die Regierung. Wir beten für die Kommandanten der Streitkräfte. Wir beten für die Soldaten, für die Messiasgläubigen unter ihnen, wie auch für die wenigen Gläubigen im Gazastreifen der Palästinenser. Wir beten für die Geiseln der Angehörigen, aber wir sind nicht blauäugig. Wir wissen um Spannungen in diesem Volk. Wir wissen um die Tatsache, dass das Volk Gottes sich immer mehr von Gottes Geboten entfernt hat und noch weiter entfernt. Übrigens wie wir Schweizer auch. Die Israelis sind nicht alles Chorknaben. Das heißt, man tritt so fromm auf und daneben ist man anders. Du und ich wahrscheinlich auch nicht. Dieses Video hören meine Frau und ich fast jeden Tag einmal oder mehrmals. Und immer wieder ergreift es mein Inneres, dieses Rufen, dieses Schreien zu Gott, die Texte voller Schmerz, voller Sehnsucht. Und wenn man etwas tiefer hineingeht, merkt man, das sind Parallelen zum Alten Testament. Übrigens, es gibt heute auch eine deutsche Version, aber die ist mir lieber gewesen. Nur noch ein letztes. Ich möchte versuchen, irgendwie die Bedeutung, geistliche Bedeutung dieses Krieges herauszuschälen, vor allem auf 2 Gefahren aufzeigen, was die mit diesem Krieg im Großen, aber auch in unserem kleinen Herz zusammenhängt. Gerade dieser Krieg hat viel zu sagen. Und es wird wahrscheinlich einiges Unbekanntes, Überraschendes aus dem Wort Gottes hervorscheinen. Aber eines möchte ich noch klarstellen. Ich bin kein Besserwisser. Ich bin einfach betroffen. Sehr betroffen. Und ich möchte einfach versuchen, einige Gedanken an euch weiterzugeben. Kürzlich gelesen, wer die Nachrichten hört oder liest, erfährt, was Gott gestern in der Bibel gesagt hat. Und wer die Bibel hört und liest, erfährt, was morgen in den Nachrichten gesagt wird. Und ich ergänze, natürlich meistens ohne einen Hinweis auf die Bibel oder jeglichen Gottesbezug. Alles außer Gaza. In einem Editorial einer christlichen Zeitschrift lese ich im vergangenen Dezember, das Wort Gaza kommt im Alten Testament 20 Mal vor, im Neuen Testament einmal. Das hat mich neugierig gemacht und zum Forschen animiert und ins Staunen versetzt. Israel hatte schon immer Probleme mit den Leuten aus Gaza. Gaza war im Alten Testament so wie eine Art Stachel für Israel. Wieso? Ich fange ganz vorne an. Hier die Stelle aus 1. Mose 10, wo dieses Wort vorkommt. Und Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het und den Jebusiter und den Amoriter, den Girgasiter und den Heviter und den Arkediter und den Siniter und den Arvaditer und den Zemariter und den Hamatiter. Nachher haben sich die Familien der Kanaaniter zerstreut. Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon nach Gerar hin. Ich zeige das schnell. Ganz oben ist Sidon, unten Gaza und Gerar. Entschuldigung, ich habe es nicht schärfer hingebracht. Nach Sodom, Gomorra und Adama und Zeboim hin bis nach Lescha. Hier ist das Gebiet von Sodom, Gomorra, Zeboim und Adama. Dann Vers 20 noch, das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen und ihren Ländern und ihren Nationen. Staubtrocken, denkt vielleicht einer. Richtig. Solche Texte überspringe ich, verstehe ich voll und ganz. Vielleicht, wenn man etwas frommer ist, ich lese sie vollständigkeitshalber, freue mich aber eher wieder auf die Texte mit Action, mit Inhalt. Kenne ich auch. Das ging mir auch so. Aber heute denke ich ein bisschen anders. Kurz zum Text. Kanaan ist der Sohn von Ham, ein Nachkomme von Noah. Das sind allgemein die Völker mit der dunklen Hautfarbe. Kanaan ist auch später der Name des gelobten Landes. Und hier sind alle Nachkommen aufgelistet. Und diese bilden meistens Stadtstaaten und sind im Verlauf der Geschichte von Israel, sind das ihre Feinde geworden. Zum Beispiel die Jebusiter, die Besitzer und Bewohner von Jerusalem, die David ganz lächerlich machen wollen. Die späteren Feinde von Israel. Und im Vers 19 sind 8 Städte genannt. Und diese 8 Städte sind alle untergegangen, bis auf eine, Gaza. Und wenn ich die Karte so anschaue, dann liegt Gaza und die 4 Städte am Toten Meer auf einer Linie. 2002 hat Präsident Bush von der Achse des Bösen gesprochen, hat diesen Ausdruck geprägt, von Afrika bis nach Nordkorea. Und hier ist die biblische Achse des Bösen schon lange aufgezeichnet. Vom Meer bis zum Fluss. From the sea to the river. Und alle diese Städte existieren nicht mehr, außer Gaza. Mose benutzt dieses Gebiet in seinen Abschiedsreden und er warnt Israel eindringlich davor, von den Geboten Gottes abzuweichen. Und er schreibt im 5. Buch Mose: Und wie dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, und wie er dieses ganze Land mit Schwefel und Salz verbrannt hat, dass es nicht besät werden kann und nichts hervorbringt, dass kein Kraut darauf wächst, gleich wie Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim umgekehrt worden sind, die der Herr in seinem Grimm und Zorn umgekehrt hat. Ja, alle diese Völker rundherum werden fragen, warum hat der Herr so an diesem Land, das ist Israel, gehandelt? Was bedeutet diese gewaltige Zornglut? Und man wird antworten, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus dem Land Ägypten führte. Diese Warnung hat Mose ausgesprochen. Und später hat er dann seinen Nachfolger Josua ermutigt, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Wir lesen, und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat, und du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. So hat Mose seinen Nachfolger gesegnet, ermutigt, geh voran. Unser Gott, unser Herr, geht voran. Und am Anfang des Josua-Buches bestätigt das Gott. Er sagt zu Josua, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Also bevor sie dort waren, ich habe es euch gegeben. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Und dann ist es spannend zu sehen, wie Josua in den folgenden Kapiteln systematisch ein Gebiet nach dem anderen erobert. Und jetzt lesen wir aber auch das. Kapitel 11. Und Josua kam zu jener Zeit und rottete die Enakiter, das sind die Riesen, aus dem Bergland von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Bergland Judas und dem ganzen Bergland Israels. Und Josua vollstreckte den Bann an ihnen samt ihren Städten. Das sind wahrscheinlich diejenigen Riesen, denen die Kundschafter begegnet sind vorher und Angst bekommen haben. Und dann heißt es, und er ließ keinen Enakiter übrig bleiben im Land der Söhne Israel, außer in Gaza, in Gath und in Ashdod. Dort blieb ein Rest übrig. So nahm Josua das ganze Land ein, genauso wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbe, jedem Stamm seinen Teil, und das Land ruhte vom Krieg. Da möchte ich kurz innehalten. In den Bergen, wo es schwierig ist, wird der Plan Gottes ganz genau ausgeführt. Aber in der Ebene, am Meer, werden die Enakiter übrig gelassen. Wir lesen das, hören das, denken vielleicht, ja, schön, okay. Was hat das mit mir zu tun? Hier und jetzt. Ich möchte versuchen, das zu erklären. Und zwar mit großem Respekt vor den biblischen Glaubensvätern. Denn hinter dieser ganzen Begebenheit steht eine große geistliche Gefahr. Man fängt an, den Auftrag Gottes auszuführen und führt ihn nicht bis zum Ende. Oder man fängt an, den Auftrag Gottes auszuführen im eigenen Leben und will immer noch ein bisschen mithelfen, nachhelfen. Wir haben das so etwas andeutungsweise von Bernd auch gehört. Man will noch etwas nachhelfen. Wir meinen dann plötzlich, wir könnten es besser. Ich mache einen Exkurs. Geh zu Abraham, zu diesem klaren Auftrag. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann kommen zwei großartige Verheißungen. Ist doch klar, dreimal geh aus dem Land, aus der Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. Und ein viertes geh dorthin, wo ich dich senden werde. Und dann heißt es im Vers 4, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Das ist dieses Prinzip. Er nimmt Lot mit und jetzt hat er nur Schwierigkeit. Er wird entführt, die ganze Geschichte mit Sodom und Gomorra und so weiter und so weiter. Abraham hat Lot mitgenommen, obwohl er ihn eigentlich hätte zu Hause lassen sollen. Und dann beginnen die Schwierigkeiten für Abraham persönlich. Aber wir haben einen gnädigen Gott. Gott hat Abraham nicht auf die Seite gestellt, sondern er hat Lot benutzt, um den Charakter von Abraham zu erziehen, zu schleifen. Und das geht so weit, dass Gott sagt zu Abraham, ich will ihm sagen, was ich vorhabe mit Sodom und Gomorra. Und dann beginnt dieses Ringen von Abraham mit Gott um die Anzahl der Gerechten, ein unwahrscheinliches Gebet, dieses Ringen. Und am Schluss steht dort, und Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Der Schaden ist begrenzt. Aber es gibt etwas anderes. Ismael und Isaac, beides Söhne von Abraham. Der eine Sohn des Fleisches mit Hagar. Man hat dem Plan Gottes nachgeholfen und der andere Isaac. Und Gott sagt, nein, nicht Ismael. Er sagt, Isaac, der Sohn der Verheißung, Brudervölker. Die Ismaeliten sind eigentlich die Araber, Brudervölker. Und wir spüren das bis heute. Aber wie sieht es aus in deinem Leben? In meinem Leben? Es gibt Dinge, die du tust, das schadet nur dir persönlich. Aber manchmal gibt es Dinge, die plötzlich weite Wurzeln ziehen. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, komme dann vielleicht nochmals darauf zurück. Und nun die Folgen. Ich gebe einfach zwei, drei Folgen von alles außer Gaza. Richter 16. Simson, Richter in Israel, dieser starke Mann, dieser Gottgeweihte, er geht nach Gaza zu einer Prostituierten, sollte am Morgen gefangen genommen werden, hängt dann das Stadttor aus und trägt es auf den Hügel. Später im gleichen Kapitel verliebt er sich in die Delila, die von den Philisterfürsten aus Gaza mit viel Geld bestochen wird, damit sie Simson das Geheimnis seiner Kraft herausholt. Und er verrät das, die Falle schnappt zu, Simson wird überwältigt, Er wird gefangen genommen, ihm werden die Augen ausgestochen und dann heißt, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Ein Gott geweihter. Das vorläufige Ende eines Gottgeweihten. Und dann, ihr kennt, viele von euch kennen diese Geschichte. Da findet eine große Feier statt zur Ehre des Gottes der Philister Dagon. Und Simson wird geholt und er soll zur Belustigung der 3000 Besucher auftreten. Und mit allerletzter Kraft reißt er die Säulen ein und alle 3000 Besucher kommen um. Alles außer Gaza. Ich gehe ein bisschen weiter. Goliath, Top-Geschichte des Alten Testaments, setze sie als allgemein bekannt voraus. Ein Riese, ein Enakiter, wird von David besiegt. Er kommt aus Gat, das liegt unmittelbar neben Gaza. David schlägt ihm den Kopf ab mit den eigenen Waffen. Und dann habe ich nach über 60 Jahren, 70 Jahren Bibellese, zum ersten Mal ist mir Folgendes aufgefallen. David aber nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Dann geht die Geschichte weiter. Ihr könnt darüber nachdenken und eure eigenen Schlüsse ziehen. Aber interessant ist es auf alle Fälle. Und in der Folge kann man mit Regelmäßigkeit lesen, dass die Philister Krieg geführt haben gegen das Volk Israel unter David. Ja, Gaza war damals und ist heute ein Stachel für Israel. Die Bibel bestätigt das. Ich lese jetzt nicht alle Stellen, aber noch eine. Die liegt in der Zukunft. Das sind die zwei letzten Stellen aus dem Alten Testament. Ich lasse sie einfach hier stehen und möchte sie euch vorlesen. Eine steht in Zephania Kapitel 2. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon verwüstet werden. Aschdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewurzelt werden. Weh denen, die zum Meer hinwohnen, dem Volk der Kreter. Des Herrn Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philisterland. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Dann sollen zum Meer hin Hirtenfelder und Schafhürden sein. Und das Land am Meer soll den Übriggebliebenen vom Hause Juda zuteil werden, dass sie darauf weiden. Am Abend sollen sie sich in den Häusern von Aschkelon lagern, denn der Herr, ihr Gott, wird sie wiederum heimsuchen und ihr Geschick wenden. Ganz ähnlich tönt es in Zacharia 9. Geschieht das jetzt? Vor unseren Augen? Sind wir Augenzeuge, wie eine Verheißung von Gott das Wort in Erfüllung geht? Oder zeigt uns Gott, wie es in Zukunft kommen könnte, vollständig, als so eine Art Vorwarnung? Ich weiß es nicht. Denn Gott warnt immer wieder vor in der Bibel. Das kommt immer wieder vor. Aber ich weiß eines. ein Fingerzeig Gottes ist es allzumal. Ich fasse diesen ersten Teil zusammen mit einem bekannten Text. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken oder Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Und das machen wir Christen oft daraus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem Herzen und deiner Seele und deinem Denken und Verstand. Ich möchte das nicht weiter ausholen. Denn Timon hat in seiner letzten Predigt sehr fein und sehr intensiv über diese Verse gesprochen und aufgezeigt, was ganz oder vollständig bedeutet. Ich gebe nur die Empfehlung, hört euch diese Predigt an und studiert die Folien. Es ist das geistliche Gerüst all dessen, was jetzt geschieht, auch im Gazastreifen unten. Das einfach zu einem ersten Punkt. Alles außer Gaza. Bist du so mit Jesus unterwegs? Oder von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Ihr müsst noch etwas Sitzleder haben. Wir schaffen das auch ohne die Hilfe Gottes. So beschreibe ich einen grundlegenden Denkfehler der Israeli und der Hamas, sowie des gesamten politischen Establishments weltweit. Und auch wir Christen stehen in dieser Gefahr. Israel bedeutet Gottes Kämpfer. Zu Jakob hat es geheißen, nicht Jakob soll fortan dein Name sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Israel ist die einzige Nation, die den Gottesnamen El in seinem Staatsnamen trägt. Das findest du sonst nirgends. Israel. Israel sind Gotteskämpfer, von Gott selber so bezeichnet. Auch die Hamas nennen sich Gotteskämpfer, wie viele Terrorgruppen. Aber es sind selbsternannte Gotteskämpfer, verführt durch eine falsche Ideologie. Sie kämpfen für ihren Gott Allah, sie kämpfen aber letztlich für das Böse. Und dieser Kampf, der auch dort unten stattfindet, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan, den erleben wir hautnah heute. Jeden Tag. Und Israel macht den großen Denkfehler, dass es möglich sei, mit Waffengewalt das Böse als Prinzip zu besiegen. Sie werden ziemlich sicher die Hamas besiegen. Aber das sind nur Exponenten, in Anführungsstrichen. Es sind Menschen von Gott geschaffen, zweifellos. Aber das Böse kannst du nie mit Waffengewalt besiegen. Das Böse an sich. Dabei weiß es doch Israel aus dem Alten Testament ganz genau. Da heißt es doch in Jeremia 3, 22 und 23, kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Siehe, wir kommen zu dir, denn du bist der Herr, unser Gott. Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe als am Herrn, unserem Gott. Oder der bekannte Vers aus Zacharia 4, Vers 6. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Israel verlässt sich auf seine Waffen, sein Können, seine militärische Überlegenheit und vergisst, ich sage nicht von allen, Gott in den Kampf mitzunehmen. Es wird nicht gelingen, das Böse auszurotten. Sie können die Hamas besiegen, aber das Böse bleibt. Andererseits vergessen die Hamas, dass mit Hass, Gewalt, Terror Gottes Volk nie besiegt werden kann. Israel ist Gottes Volk, bleibt Gottes Volk. Gott bezeichnet sein Volk als seinen Augapfel. Ich stehe zu ihm. Ich werde es wieder annehmen. Wieder zurückführen, weiterführen, trotz aller selbsterwählten Wege. Darum hat er sie zurückgerufen in sein Land 1948, das er ihnen verheißen hat. Das hat die UNO, die EU, viele führende Politiker vergessen. Und alle meinen zu wissen, was Israel zu tun hat, tun müsste. Und kein anderes Land auf dieser Welt erlebt das so, nur Israel. Aber alle Ratschläge sind auf Menschenweisheit aufgebaut. Eigentlich sollten die führenden Politiker einmal die Bibel lesen, die Geschichte Palästinas gründlich studieren und nicht irgendeiner Geschichtsklitterung anheimfallen. Was wird doch da alles behauptet und wie viele Lügen werden geglaubt? Nur so viel. Die Herkunft der Palästinenser ist äußerst komplex. Sie sind einerseits Nachkommen Kanaans, Hamiten, Nachkommen Abrahams über Ismael, Semiten, und sie sind vermischt mit den Einwohnern aus der Ägäis, Kreta, Japhetiten. Und es ist ihnen gelungen, sich als sogenannt einzig rechtmäßige Einwohner des gesamten Gebietes des heutigen Israels darzustellen. Darum auch ihr Slogan, From the River to the Sea. Und es wird eine Art von Frieden geben. Die Bibel redet noch über eine viel stärkere Bedrohung von Israel. Wenn Israel eines Tages vom Norden her überfallen wird, überrannt wird, Jerusalem grausam unterworfen wird und dann im letzten Moment, im äußersten Moment, wird Jesus erscheinen auf dem Ölberg. Ihr könnt das selber nachlesen in Zacharia Kapitel 12 bis 14. Jetzt noch einige Fakten, die ich aus dem Wort Gottes und von Wikipedia und vom Zuhören gelernt habe. Hamas ist die Abkürzung von, ja, und bedeutet auf Arabisch Begeisterung, Eifer, Kampfkraft. Das Wort Hamas gibt es auch auf Hebräisch. Dort heißt es Hamas. Wir essen ja auch Hummus. Drum das Ch. Es bedeutet Gewalttat, Unrecht, Ungerecht. Und jeden Sabbat werden einige Kapitel fortlaufend aus der Tora vorgelesen. Und am 7. Oktober, Zufall oder Fingerzeig Gottes, waren die letzten Kapitel aus 5. Mose mit den Versen aus Kapitel 34 dran. Und dann, am 13. Oktober, hat eine neue Periode begonnen. Und da heißt es zum ersten Mal, dieses Wort kommt zum ersten Mal vor. Und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Chamas. Und Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, die Erde ist voll Chamas durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Rettet euch zu mir. Chamas in der Bibel. Wie ein roter Faden geht das durchs ganze Alte Testament. Und ich lese euch einfach einige Stellen vor. Aus den Psalmen. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Gewalt liebt, hasst seine Seele. Errette, befreie mich, Herr, von dem bösen Menschen, von dem Gewalttätigen, bewahre mich. Aus den Sprüchen, Segnungen sind auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Und wie in der Anbetungszeit, wie lange, Herr, Habakuk, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht. Wie lange schreie ich zu dir, Gewalttat, doch du rettest nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt. Aber jetzt steht die große Frage im Raum, wie? In der Politik redet man immer wieder von vertrauensbildenden Maßnahmen, aber das führt meistens oder gar nicht zum Ziel. Es gibt nur einen Weg, das Eingeständnis, wir schaffen das nicht ohne Gott. Und so fange ich an zu landen. Wenn ich weiterlese und dieses Wort verfolge, komme ich zu einem unglaublichen Text. Jesaja 53. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn, auf Jesus, das Lamm Gottes. Er, Jesus, wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes. Strafe und dann... Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Weil er kein Unrecht getan hatte. Kein Chamas. Und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Mitten in den Chamas der Welt, der Gewalt, der Ungerechtigkeit, Betrug, Unmoral, persönliche Schuld und Sünde, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er hat ihn beladen mit allem Chamas dieser Welt, mit deinem Chamas, mit meinem Chamas. Und er hat ihn am Kreuz stellvertretend das tragen lassen. Dort hat er stellvertretend für dich und mich gebüßt. Deine und meine Schuld getragen, damit er unser Leben neu machen kann, ohne Hamas. Und da ist die ultimative Lösung auch heute für dich, für mich, für Familien, Verwaltschaften, Völker, ja, für die ganze Welt. Friede am Kreuz durch Jesus Christus. Ein letztes Mal Gaza. Ich habe euch gesagt, einmal im Neuen Testament. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und dann steht weiter: Philippus aber wurde in Asdod gefunden und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Sind wir wieder beim Video. Das Erlösungswerk von Jesus Christus ist geschehen. Und Philippus wird mit diesem Erlösungswerk auf den einsamen Weg nach Gaza geschickt. Mit dem Evangelium des Friedens. Er, der mitten in einer gesegneten Evangelisation war, er geht, findet dort den Schatzmeister aus Äthiopien, der liest Jesaja 53 und er führt ihn zum Christus. Dieser zieht seine Straße fröhlich weiter, während der Heilige Geist Philippus nach Asdod im Gazastreifen und in die umliegenden Städte schickt, um das Evangelium zu verkündigen. Das heißt jetzt übertragen auf dich und mich: Du kannst nicht nach Gaza gehen. Du kannst keine Bibel nach Gaza schicken, die wird dort nie ankommen. Aber du kannst beten, 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 dass das Bewusstsein von der Erlösungstat von Jesus Christus nach Gaza kommt. Gott hat viele Wege. Das ist das Einzige, was du und ich tun kann. Und dass so endlich Frieden eintritt, den Frieden Gottes, der nur er allein geben kann. Amen. Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Ich möchte euch jetzt bitten, aufzustehen zum Gebet. Und nachher werden wir noch singen: Gott ist immer noch Gott. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir dürfen in einem Land wohnen, wo wir noch frei sind, wo wir Sicherheit haben, wo wir nicht mit Angst haben. Und wir danken dir, Herr, dass dir jeden Tag, jede Aktion, jeder, der dort im Gazastreifen ist, ob jemand von der Hamas oder von Israel, er ist dir bekannt. Und wir beten, Herr, als Gemeinde, dass du dort den Frieden schaffst. Herr, es ist so nötig, dass du eingreifst. Herr, alles geht kaputt. Wir wissen nicht, ob das der Weg schon ist, wie es die Bibel vorzeigt oder nicht. Aber Herr, erbarm dich. Erbarm dich über die Armee. Erbarm dich über die Einwohner, über Männer, Frauen, Kind. Erbarm dich, Herr, und lass in dieser riesigen, riesigen Not einige, am liebsten alle, Herr, erkennen, dass bei dir allein Frieden ist und dass sie erkennen, dass du Jesus Christus, Gottes Sohn bist, dass du bald wirst wiederkommen. Du hast vergeben, Du hast alle Kammers getragen, damit wir ein Leben ohne Betrug und Heuchelei und so können führen. Herr, erfüllt von dir und dem Heiligen Geist. Wir danken dir dafür. Amen.